der Radio 3 Kultursalon. Unterstützt von
Seitenbacher.
Am 12. November hatte Radio 3 zum Hauptstadtkulturgespräch in die RBB-Dachlounge eingeladen, das wir gemeinsam mit dem Verband Berliner Kaufleute und Industrieller veranstalten. Diesmal lautete das Thema Kulturfinanzierung in Zeiten knapper öffentlicher Kassen. Wie können unsere vielfältigen kulturellen Einrichtungen auch in Zukunft finanziert werden? Und was sind die Chancen und Risiken des Sponsorings? Oder auch, wie können sich Theater und Museen staatlicher Einflussnahme erwehren? Über diese und andere Fragen diskutierten die Präsidentin der Salzburger Festspiele Dr. Christina Hammer, der Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin Professor Johannes Vogel, Marion Ackermann, die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Andreas Schessel von der Konzertdirektion Adler. Moderiert hat Frank Schmidt.
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zum Hauptstadtkulturgespräch vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste und mit uns, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Willkommen damit auch beim Radio 3 Kultursalon, den wir ja immer hier machen im Studio 14, in unserer RBB-Dachlounge jeden Mittwoch. Tolle Gespräche, kleine Werbung, kleiner Werbebreak muss sein, ist ja auch ein großes Thema für unseren heutigen Abend. Ich bin Frank Schmidt. Ich moderiere bei Radio 3 vom RBB, moderiere heute den Abend, bin sehr froh darüber, das tun zu können, bin aber erfreuter darüber, dass es so voll geworden ist, dass so viele von Ihnen gekommen sind, was ich nicht unbedingt für selbstverständlich halte bei einem Thema wie Kulturförderung. Kann ja sehr trocken sein. Wer sich damit beschäftigt, muss sich mit vielen Paragraphen beschäftigen, mit Fördertöpfen beschäftigen, mit Zuwendungsbescheiden beschäftigen. Daran kann man auch mal scheitern, wie wir gerade erleben in der Berliner Politik. Selbst als erfahrene Politikerin kann man daran scheitern. Und kann auch daran scheitern, zu versuchen, einen Kulturetat aufzustellen, der für die Berliner Kultur tatsächlich funktioniert. Wenn man über die Kulturförderung in Berlin spricht, ist es auch deswegen ein bisschen deprimierend, weil wir allein in diesem Jahr Einsparungen haben von 130 Millionen Euro. Deswegen gibt es ja auch seit über einem Jahr schon Proteste gegen diese Einsparungen, die allerdings, wie es aussieht, weitergehen werden. Im Moment laufen die Verhandlungen zum Doppelhaushalt 26/27 und die aktuellen Zahlen sehen nicht besonders gut aus. Es heißt nämlich, dass vermutlich weitere 110 Millionen Euro in beiden Jahren eingespart werden sollen. Wir wissen noch nicht, ob es dazu kommt, aber das ist der Plan im Vergleich zu 2025. Heißt, es wird knapp in der Berliner Kultur. Und das ist das Thema für den heutigen Abend. Weil wir wollen auf der einen Seite fragen, welche Kultur wollen wir uns eigentlich leisten, wenn wir sie denn schätzen und lieben? Und gibt es andere Möglichkeiten jenseits der Förderung durch die öffentliche Hand, der Kultur ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen, den Kulturinstitutionen ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen. Damit sind wir beim Thema Sponsoring, Mäzenatentum, Fördervereine. Kleiner Blick, ich hoffe, Sie haben Lust drauf, kleiner Blick nach Görlitz. Tolle Stadt, ne? Wunderschön saniert, kleine Probleme mit dem Leerstand. Das Entscheidende, wunderschönes Theaterhaus. In den 1870er Jahren gebaut, klassizistischer Stil. Die Bürger in Görlitz sagen selber dazu, unsere kleine Semperoper, weil es so schön ist. Und wenn man davor steht, sieht man ein weißes Schloss, Säulen, einen großen Balkon. Und auf diesem Balkon stand im September des letzten Jahres der Intendant Daniel Morgenroth und hat auf ein Plakat gezeigt, das am Balkon hing, und da stand drauf, hier könnte Ihr Name stehen. Seine Idee war nämlich, die Namensrechte am Haus zu verkaufen. Für eine sechsstellige Summe, die komplett in den künstlerischen Etat des Hauses, Vierspartenhaus, gehen sollte. Ich mach's kurz, es hat nicht geklappt. Nach 4 Monaten wurde die Suche nach Sponsoren eingestellt. Es soll allerdings 2 halbwegs seriöse Bewerberinnen gegeben haben. Dennoch gab es in der Stadt Proteste. Bürger haben sich beschwert und haben gesagt, wenn das kommt, wenn der Name des Theaterhauses verkauft wird, dann kündigen wir unser Abo. Denn das wäre, Zitat, Verrat an der Hochkultur. Und damit sind wir bei einem entscheidenden Punkt auch für heute Abend. Wenn wir das jetzt mal auf Berlin anwenden und uns fragen, wie gehen wir in der jetzigen Situation hier in Berlin mit der Frage des Sponsorings um, vielleicht auch mit der Frage des Namensverkaufs. Marion Ackermann ist zu Gast. Herzlich willkommen schon mal, Präsidentin Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Marion Ackermann hat leider etwas gestoppt, worüber ich gerne gesprochen hätte, nämlich die Suche nach einem neuen Namen für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Vielleicht hätten wir heute Ideen drin gewesen, wer weiß. Also da sind wir bei all solchen Fragen, die wir heute auf dem Podium besprechen wollen. Marion Ackermann habe ich Ihnen bereits vorgestellt. Dann haben wir zu Gast Christine Hammer, Präsidentin der Salzburger Festspiele. Ganz starken Applaus. Weil von Christine Hammer erwarte ich mir unter anderem eine Antwort auf die Frage, warum es in Görlitz nicht geklappt hat. Denn die Arbeit der Salzburger Festspiele ist unter anderem dafür bekannt, dass sie jahrelang, über viele, viele Jahre, mit den Sponsoren sehr, sehr eng zusammenarbeitet. Und ich glaube, nur so funktioniert das. Aber das können Sie ja gleich berichtigen oder bestätigen. Zu Gast haben wir ebenfalls jemanden, der das Görlitz-Problem auch erklären könnte, weil er alles gut erklären kann, nämlich Johannes Vogel, Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums. Der Erfahrung hat in langjährigem Sponsoring, nämlich mit der Berliner Sparkasse, die sich sehr, sehr engagiert für all das, was am Museum passiert. Und der es auch geschafft hat, und das finde ich wirklich faszinierend, dem Bund und dem Land Berlin 660 Millionen Euro aus der Tasche zu nehmen. 660 Millionen Euro, gestreckt über einen sehr langen Zeitraum für den ganzen Umbau- und Reformationsprozess des Naturkundemuseums bis ins Jahr 2032. Aber dennoch, herzlichen Glückwunsch. Aber gleich die Frage auch, wie haben Sie das geschafft? Und zum Schluss ist noch Andreas Schessel zu Gast. Herzlich willkommen. Andreas Schessel ist Unternehmer, Gründer der München Musikgruppe, wie es seit letztem Jahr, glaube ich, heißt. Gleichzeitig ist er aber auch Generaldirektor der in Berlin ja sehr, sehr traditionsreichen Konzertdirektion Adler. Und Herr Schessel schafft etwas, was nahezu unglaublich ist, nämlich ohne Förderung, wie viele waren es, 500 Konzerte? 600 Konzertveranstaltungen im Jahr zu veranstalten. Nicht das richtige Verb, aber egal, 600 Veranstaltungen im Jahr und das ohne jede Förderung. Wie ist das eigentlich möglich und wie geht das über 40 Jahre hinweg? Das werde ich Sie gleich fragen. Können Sie sich schon darauf vorbereiten? So, ich würde gerne anfangen mit derjenigen, die am weitesten angereist ist, glaube ich, nämlich Christine Hammer. Schön, dass Sie da sind. Ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet. Die Salzburger Festspiele, ein unfassbares Erfolgsmodell. Ich habe mir den Abschlussbericht des diesjährigen Festivals angeguckt. Viele, viele Seiten. Eine Information hat zwar gefehlt, wie hoch ist der Gesamtetat, aber das können Sie jetzt vielleicht nachliefern. Aber in den knapp 7 Wochen 256.000 Zuschauer. Ja. Unfassbarer Erfolg. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Und ist das denkbar, ist das möglich, dieser Erfolg der Salzburger Festspiele, ohne Unterstützung von Sponsoren?
Nein, ist er nicht. Also zunächst mal herzlichen Dank für die schöne Einladung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier bei Ihnen zu sein. Ja, wir haben eine sehr, sehr schöne Saison hinter uns. Sie haben es gerade gesagt, 256.000 Gäste aus 88 Ländern. Wir haben mehr als 200 Veranstaltungen gehabt, also wenn man das Jugendprogramm inkludiert, an 16 Spielstätten. Das heißt, ganz Salzburg ist Bühne während der Festspiele und das mit einer Auslastung von 98,3%. Und das durften wir in den letzten, also ich bin jetzt seit 4 Jahren Präsidentin, das schließt an die Erfolge der letzten Jahre, was uns alles sehr freut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, nein, es ist für uns ohne Sponsoren, Mäzene und sehr aktive Freundesvereine nicht möglich. Wir sind auch unterstützt durch die öffentliche Hand. Das kommt immer so ein bisschen auf das Gesamtbudget an, zwischen 25% und 30%. Der Rest ist wirklich, kommt durch uns, also ungefähr 40% sind Tickets. Dann kommt natürlich eben Sponsoren, Mäzenaten und die Freundesvereine mit ungefähr 16,3% dazu. Und der Rest sind natürlich, wir vermieten auch unsere Festspielhäuser außerhalb der Zeit. Das heißt, wir haben über das ganze Jahr mehr als 850.000 Gäste in unseren Festspielhäusern. Aber wir geben auch Produktionen, die ins Ausland gehen danach. Also für uns ist diese Eigenständigkeit sehr wichtig, wobei wir nicht zu verwechseln sind mit Repertoirehäusern. Das möchte ich also sofort an dieser Stelle sagen. Also bitte uns nicht mit einer Staatsoper oder einem Staatstheater zu vergleichen. Aber wenn ich darf, würde ich gerne einen ganz kurzen Ausflug in die Vergangenheit machen.
Kurz.
Ich mache ihn wirklich kurz. Die Festspiele sind vor 105 Jahren von drei Visionären gegründet worden. Und wenn ich sie in diese Zeit nehmen darf, das war nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, Europa lag da nieder, Salzburg war bitterlich arm. Jeder hatte irgendeinen Menschen verloren, entweder auf dem Schlachtfeld des Krieges oder durch die spanische Grippe eine Pandemie. Und diese drei Männer hatten eine Vision. Die haben gesagt, wenn nichts mehr bleibt, was bleibt dann? Es bleibt die Kultur, es bleibt die Seele, es bleibt das Herz und das, wofür Österreich bekannt war, die wunderbare Musik, die Schriftsteller. Und das wollten sie als Grundstock nehmen, um Menschen aus aller Welt anzuziehen. Und sie haben sich nicht schrecken lassen davon, dass es kein Geld gab. Nein, sie haben sich was einfallen lassen. Sie haben nämlich das schönste Bühnenbild der Welt genommen, nachdem sie kein Festspielhaus bauen konnten, weil sie kein Geld hatten, nämlich den wunderschönen Salzburger Dom, und davor haben sie aus Baracken der Zwangsarbeiter eine Bühne gezimmert und die Schauspieler sind damals ohne Lohn aufgetreten und haben das erste Publikum angezogen. Und ich möchte das einfach nur so ein bisschen als Gedanke nehmen, weil er uns immer begleitet hat, weil wir nämlich nicht die sind, die jammern, sondern immer sagen, wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Es sind 105 Jahre Geschichte.
105 Jahre Geschichte, ja. Und zumindest in den letzten, sagen wir mal, 20 bis 25 Jahren auf jeden Fall mit festen Partnern im Sponsoring-Bereich begleitet. Das ist ja, glaube ich, die entscheidende Funktion, denn ich bin ja mit dem Beispiel vorhin Görlitz nicht umsonst eingestiegen, sondern die Idee war ja, warum hat das nicht funktioniert in Görlitz? Weil kein Beziehungsaufbau stattgefunden hat, kein langfristiger Beziehungsaufbau, den Sponsoren sich wünschen, den aber auch die Kulturinstitutionen brauchen. Wären Sie, also die Salzburger Festspiele, ein Beispiel dafür, wie es richtig geht?
Also ich möchte überhaupt nicht über etwas sprechen, was ich nicht beurteilen kann, nämlich Görlitz, wenn ich darf. Das lasse ich komplett aus, aber ich kann Ihnen ein bisschen erzählen, wie wir an die Sache herangehen. Das Erste ist, dass wir eigentlich nie von Sponsoren reden, sondern Partnern. Und so gehen wir auch damit um. Wir suchen Unternehmen und Menschen, die sich begeistern lassen für das, was die Salzburger Festspiele sind, und nicht dafür, einfach Geld zu geben, um irgendwo ihren Namen zu lesen. Das ist viel mehr als das. Und wir gehen mit jedem Sponsor, den wir suchen und finden, der uns anspricht, damit um, dass wir erstmal sehr, sehr lange ins Gespräch gehen. Was sind die Werte des jeweiligen Unternehmens? Was sind unsere Werte? Was verbindet uns und was können wir gemeinschaftlich schaffen und erreichen? Und nur so schafft man langjährige Verbindungen, weil worauf sind die gebaut? Auf Vertrauen. Vertrauen entsteht dadurch, dass man sich kennt, dass man auch ein gemeinsames Ziel hat, eine gemeinsame Reise, und nicht, dass man einfach nur sagt, pass mal auf, ich will Geld und dann kleben wir deinen Namen irgendwo hin.
Ins Programmheft, das es demnächst sowieso nicht mehr gibt, weil die abgeschafft werden. Herr Vogel, Sie haben die ganze Zeit genickt. Ich vermute, das liegt daran, dass Sie ziemlich lange gegraben haben, vielleicht sogar an Ihrem Hauptsponsor, an der Berliner Sparkasse. 2019 wurde der Vertrag für die ersten 5 Jahre abgeschlossen. Es geht jetzt weiter. Wie haben Sie es geschafft, die Berliner Sparkasse als so festen Partner an Ihre Seite zu holen?
Also, die Sparkasse hat ja den Slogan, gut für Berlin. Und die gibt es hier seit 1815, die wurden also 5 Jahre nach uns gegründet, das ist auch okay. Wenn die das von sich selbst behaupten, dann wissen die, glaube ich, auch, was sonst noch gut für Berlin ist. Und deswegen haben die uns angesprochen, ob wir nicht vielleicht in dem Sinne, wie es gerade hier wunderbar erklärt wurde, nämlich durch menschliche Beziehung, durch Vertrauen, aber auch, dass man eine klare Vision, einen klaren Auftrag für sich selber haben muss, haben die uns angesprochen und haben gesagt, ob wir nicht zusammen eine Partnerschaft eingehen
wollen. Was war die gemeinsame Vision?
Gut für Berlin zu sein, für die Berlinerinnen und Berliner da zu sein. Und eben wurde gesagt, wie viel Geld ich eingeworben habe. Das habe ich nicht vom Berliner Abgeordnetenhaus, das habe ich nicht vom Bundestag bekommen, das habe ich von Ihnen als Steuerzahler bekommen. Dankeschön dafür.
Auch nochmal ein wahres Wort, ja. Marion Ackermann, wie sieht's aus bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz? Im Prinzip ja auskömmlich finanziert, könnte man jedenfalls vermuten. Um die 400 Millionen Euro müssten es sein. Jetzt gibt's für das kommende Jahr nochmal 10 Millionen mehr, soweit ich das verstanden habe, für den Transformationsprozess und den Umbau, in dem sich die Stiftung ja befindet. Wie würden Sie den Zustand, den aktuellen gegenwärtigen Zustand der Stiftung erstmal unabhängig von der Sponsorenfrage einschätzen?
Na, wenn man diese Summe hört, denkt man ja erstmal, die müssten ja eigentlich schwimmen im Geld. Wenn man dann aber das runterbricht und nach Bereichen, dann wird klar, es ist eine Menge Gebäude, Bauaufgaben. Wir sind ja auch Bauherren selbst. Und wenn man dann sich anguckt, wie viel Ausstellungsbudget für 21 berühmte Museen Berlin zur Verfügung stehen, was glauben Sie? 1,7 Millionen.
Budget nur für die Ausstellungen?
Die letzten Jahre.
Okay.
Alles andere wurde dann durch Drittmittel und durch Sponsoring und so weiter zusammengetragen. Wir sind jetzt dabei, zum ersten Mal durch 12 Millionen sind es zusätzlich, die jährlich kommen soll, durch Bund und Länder. Wir sind ja größte deutsche Kultureinrichtung, Bund-Länder finanziert. Von diesen 12 Millionen werde ich 6 Millionen als Grundfinanzierung für das Ausstellungsprogramm der 21 Museen nehmen. Zum ersten Mal kriegen wir Stabilität. Zum ersten Mal können wir mittelfristig planen und können die Köpfe wieder öffnen und groß denken und für unser Publikum auch mal tolle Diskurse anbieten und so. Das heißt trotzdem, dass man es heute sehr viel aus eigenen Mitteln macht, aus den eigenen Reichtümern, der eigenen Sammlungen schafft, viel mehr als früher eigentlich darauf bedacht ist, sehr, sehr sparsam zu sein. Und dann gibt es natürlich wir haben gerade alle den Einbruch im Louvre mitbekommen. Berlin wurde ja auch mal eingebrochen, in Dresden, wo ich vorher war, auch. Wir haben hohe, hohe Risiken. Es hat weltweit zugenommen. Es gibt eine gesteigerte Sicherheitserwartung der Gesellschaft. Und das kostet. Also unser Problem, und das, glaube ich, ist für alle Kultureinrichtungen Deutschlands, uns wachsen die Betriebskosten über den Kopf. Wir haben allein die Aufsichten, wir haben fast 1000 Aufsichten. Wir bräuchten ein bisschen Geld, 1 bis 2 Millionen, um zu investieren, um unsere Energiekosten für die nächsten 5 Jahre um 20% senken zu können. Das wäre eine sinnvolle Investition. Wir bräuchten etwas mehr Investition, um zum Beispiel KI-gestützte Kameras stärker, also solche Dinge technisch, Technik zu erweitern, um ein bisschen von dieser Abhängigkeit von den Personalkosten im Sicherheitsbereich zu kommen und so weiter. Also auf der einen Seite klingt es sehr viel. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich mit dieser Verantwortung, das kostbare Kulturerbe zu bewahren, erstmal der große Teil schon erstmal ausgegeben ist und es nicht ausreicht. Wir sind strukturell unterfinanziert. Nun will ich nicht klagen. Ich muss sagen, dass bin gerade auf Deutschlandreise, um mich auch zu bedanken bei den Ländern, auch für das Engagement. Ich habe jetzt 14 Länder von 16 geschafft. Und ich bin wirklich begeistert in jedem Bundesland von dieser hohen intrinsischen Motivation und hohem Einsatz für Kultur. Und naja, eben, wir müssen viel mehr und glücklicher über unseren wichtigsten Schatz sprechen, dass wir ein föderales Land haben, das einen solchen Reichtum, wie es eingangs gesagt wurde, einen solchen Reichtum an Kultur hervorgebracht hat. Und das ist auch die DNA von Deutschland. Also, obwohl Amerika auch eine föderale Struktur hat, haben wir eine Tradition, wo diese Grenzlinie von Kultur und Politik und Geld immer auch stärker gewahrt wurde. Also wir tun uns nicht ganz so leicht mit dem Verkaufen von Namen und so weiter, weil wir eine andere Tradition haben als in Amerika. Aber wir können stolz sein auf diese Vielfalt des Erbes. Und das müssen wir uns was kosten lassen.
Wäre es für Sie vorstellbar gewesen? Ja, genau. Wichtig der Hinweis auf das kulturelle Erbe, mit dem wir es zu tun haben. Dafür stehen ja eigentlich alle, die hier oben auf dem Podium sitzen, ein für die Bewahrung des kulturellen Erbes.
Und des natürlichen
Erbes. Und des natürlichen Erbes. Ja, stimmt. Das Naturkundemuseum steht ja für Sammeln, Forschen und Vermitteln, für alle drei Positionen der wissenschaftlichen Arbeit zum Beispiel. Aber Frau Ackermann, wäre es für Sie denkbar oder andersrum gefragt, wo, an welcher Stelle könnten Sie mit zusätzlichen Mitteln jenseits der öffentlichen Förderung, 85% vom Bund, 15% von den Ländern, wo könnten Sie einhaken? Was könnten Sie besser machen?
Also ich würde sagen, diese Betriebsausgaben, die sind wirklich staatliche Pflicht. Die kann man nicht durch andere Mittel einwerben. Wir würden uns auch in zu große Abhängigkeiten begeben. Aber alles, was Programm betrifft, Inhalte betrifft, da wäre, sagen wir, für die Tradition in Deutschland ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel gut. Ein Drittel staatlich Steuergelder, ein Drittel privat und ein Drittel Einnahmen. Das ist so eine gesunde Balance. Und wenn diese Kräfte zusammenkommen, entsteht auch gerade, weil es vielleicht auch widerstreitende Kräfte sind, eine Art von Freiheit und Schutz und Resilienz in der Mitte. Das hat mein lieber Kollege Max Hollein mal gesagt, wir sind die Löwenbändiger. Da kommen verschiedene Kräfte wie Löwen in die Manege und wir bändigen sie. Und dann entsteht in der Mitte so etwas wie Freiheit. Das ist ja auch, William Kentridge hat diesen Room for the Less Good Idea geprägt. Also frei von Einfluss von Geld und von Politik. Und wenn diese Balance hinzubekommen, das ist eigentlich mein Ziel. Und wir sind da auf gutem Wege. Wir, gerade im Blick nach Amerika, finde ich, müssen wir noch viel stärker daran arbeiten, ja auch die deutsche Wirtschaft stärker in die Pflicht zu nehmen, Privatmenschen zum Engagement aufzufordern, weil wir diese Resilienz auch wirtschaftlich, politisch und menschlich erhöhen müssen für schwierigere Zeiten, die wahrscheinlich auf uns zukommen werden.
Und gerade beim Blick auf die Vereinigten Staaten von Amerika ist ja die Frage der Freiheit der Kultur und der Freiheit der Wissenschaft eine drängende geworden. Leider Gottes hätte man ja auch nicht damit gerechnet. Andreas Schessel, wenn Sie das so hören, worüber wir hier bislang gesprochen haben, wie geht's Ihnen damit?
Also bei uns ist ein gesundes Verhältnis nicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, sondern wir müssen halt 100% oder besser 105% einspielen. Aber wir haben natürlich auch nicht diese Infrastrukturausgaben, die Sie haben. Das ist natürlich es ist einfach ganz was anderes. Trotzdem ist es so, ist unser Bestreben natürlich, dass wir uns immer nur komplett am Markt finanzieren. Wir bekommen kein Sponsoring, beziehungsweise ich habe auch noch nie eins beantragt oder eine Unterstützung oder sonst was, weil es mich ablenkt von dem, was ich eigentlich tun möchte. Ich möchte eigentlich gerne frei sein. In gewisser Weise bin ich das dadurch auch. Wir bekommen von niemandem Geld. Beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, unsere Mittel kommen vom Publikum. Und da ist es, finde ich, wichtig, dass wir noch viel mehr Wert drauf legen, dass das Publikum auch wirklich nachwächst. Das ist ein großes Problem in meinem Bereich, der eben, meine Ideen ist Klassik, wir veranstalten auch andere Bereiche, aber das ist so meine Familie, meine Herkunft. Ich habe momentan das Gefühl, dass wir erwarten, dass jemand, ich sage mal als Analogie, ein Buch kauft, ohne vorher lesen gelernt zu haben. Und wir wollen momentan, das ist nicht nur in Berlin so, aber es ist in Berlin ein besonders prekäres Problem, Tickets verkaufen und haben eigentlich nicht ausreichend dafür Vorsorge getroffen, dass wir ausreichend Menschen haben, denen Klassik so wichtig ist, dass sie nicht erwarten, dass Klassik, ich weiß auch gar nicht, aus welchem Grund es so sein sollte, günstiger sein sollte als alle andere Kultur. Als, ich hasse E- und U-Unterteilung, aber ich sag mal, als Pop zum Beispiel.
Und ich meine, sprechen die Eintrittspreise an, die Ticketpreise an. Sie befinden sich ja auf einem Markt, der durchaus stark subventioniert ist. Die Opernhäuser, genau. Die Konzerthäuser, die Orchester und damit stehen Sie in Konkurrenz. und müssen, denke ich, hin und wieder auch eine Miete zahlen für ein Haus, das sowieso schon staatliche oder Förderung vom Land bekommt, richtig?
Ja, sogar sehr hohe Mieten.
Sehr hohe Mieten.
Im bundesdeutschen Vergleich.
Okay.
Und was ich eben änderungswürdig finde oder notwendig finde, dringend zu ändern, ist auf der einen Seite sozusagen die Wertschätzung für die Musik oder für Kultur allgemein, die muss so hoch sein, dass Menschen gerne dafür Geld ausgeben und nicht nur sozusagen nur Sponsoren und der Staat, sondern dass jeder individuell beiträgt. Und wenn wir das nicht machen, sondern momentan eigentlich zu wenig Nachwuchs haben in der Hörerschaft, dann kommt es zu Situationen, die wir gerade hier in Berlin besonders deutlich spüren, nämlich extrem niedrige Ticketpreise. Und man muss es leider sagen, und das ist, stört den Wohlfühlfaktor hier auf dem Podium wahrscheinlich ein bisschen, wir dürfen nicht Tausende von Tickets im Monat verschenken, weil wir uns den Markt komplett kaputt machen. Wenn wir nur ein bisschen rausgehen aus unserer Klassikwelt und benachbarte Genres ansehen, vielleicht ethnische Musik und so weiter, Popmusik, Show, da herrscht im Grunde ein ganz normales, frei finanziertes Preisgefüge. Und es gibt gar keinen Grund, warum das in der Klassik nicht auch so sein sollte. Der einzige Grund ist, dass wir künstlich die Preise unglaublich niedrig halten. Und wir begeben uns damit in eine Situation, dass wir noch mehr dadurch auf Subventionen angewiesen sind, obwohl eigentlich die Erweiterung aus dem Publikum kommen könnte.
Aber Herr Schessel, damit sind wir, Frau Hammer, Sie wollten glaube ich auch schon, aber ich muss doch noch mal kurz dazwischen gehen, weil da sind wir bei einem Problem der Ausschließlichkeit und der Zugänglichkeit, gerade auch von klassischer Musik. Weil höhere Ticketpreise schließen natürlich auch Menschen aus, die sich nicht leisten können. Ja, also und dieses Problem müssen wir irgendwie lösen. Und ich bin der Meinung, wir bekommen nur dann auch ein jüngeres Publikum zum Beispiel für die klassische Musik, wenn wir es ihnen möglich machen, das auch tatsächlich zu erleben. Es geht zwar über Studententickets, Studentenpreise gibt es immer wieder, aber nicht flächendeckend. Also das ist ja ein Grundproblem, das wir lösen wollen.
Ich kann da jetzt vielleicht meinem Kollegen mal beispringen.
Haben Sie sich vorgedrängelt?
Aber ist okay. Nee, das kriegen Sie von mir. Das gehört dazu. Also, alle wissenschaftlichen Studien zeigen, dass wenn man zum Beispiel in Museen freien Eintritt gewährt, nicht die Teile der Gesellschaft, die man erreichen will, kommen, sondern es kommen die, die es sich auch leisten können, die Eintrittspreise zu bezahlen. Und dann müssen wir das Geld, was wir als Kultureinrichtungen bekommen, um gezielte Interventionen zu machen, zu den Menschen hinzugehen, die sonst nicht zu uns kommen, um mit ihnen über die Möglichkeiten zu reden, vielleicht auch Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Das muss alles anders gedacht werden. Genau wie es hier gesagt wird, was ist uns eigentlich die Kultur wert? Das ist eine Diskussion, die angestoßen werden muss. Und da in Deutschland diese Kultur eben halt herrscht, dass der Staat vieles übernommen hat und in einer stark wachsenden Wirtschaft, was wir eben halt von, was weiß ich, 1950 bis jetzt, wenn ich die Zahlen richtig sehe, 2020 oder 2019, in Deutschland hatten, dann kann man sich so etwas erlauben. Aber wenn sich die Zeiten ändern, dann müssen sich auch die Imaginationen ändern. Und ich bin Evolutionsbiologe, haben wir ja auch eben schon gehört, die Zeiten haben sich geändert. Also müssen sich alle Bereiche anpassen. Sie alle müssen das im Persönlichen machen und wir werden das als Institutionen machen müssen.
11 Euro Eintrittsticket fürs Naturkundemuseum zurzeit 5 Euro ermäßigt. Ne? Haben Sie Spielräume, Entschuldigung, dass ich mich schon wieder einmische, haben Sie Spielräume nach oben?
Ja, in jedem Fall.
Wie viel?
Kann ich nicht sagen, aber was ja gerade gesagt wurde, was bezahlt eine normale Familie, wenn sie einen Blockbuster-Film zum Beispiel zum Thema Dinosaurier im Kino sehen will? Ja, da sind sie 150 Euro los, wenn sie noch ein Popcorn und ein Soda dazu nehmen. Bei uns kriegen sie das als fünfköpfige Familie für 15 Euro. Ja, und noch besser.
Schlagendes Argument, ja.
Also vielleicht da noch, weil wir das gerade vielleicht zu Ende bringen wollte. Und ich finde es ganz wichtig, also obwohl man als Wirtschaftsunternehmen ja keinen Auftrag in dem Sinn hat, ja, ist es, denke ich, für jeden Klassikveranstalter unglaublich wichtig, sicherzustellen, dass jeder Zugang hat. Aber die Erfahrung ist die, dass das, was wir an Studententickets zum Beispiel oder Schülertickets zur Verfügung stellen, gar nicht abgerufen wird. es kommen schlichtweg nicht genügend junge Leute. Und das ist ein großes Problem.
Also die Interventionen waren es durchaus wert. Ich wollte genau zu diesem Punkt, dem anderen kommen, den Sie am Anfang genannt haben, nämlich wie inspiriert man eigentlich junge Leute? Ich bin persönlich zu den Salzburger Festspielen mit meiner Großmutter gekommen und später mit meinen Eltern. Wenn wir uns heute anschauen, wie Kinder in Berührung mit klassischer Musik und Theater kommen, wird es eigentlich immer trauriger. Egal, ob wir jetzt nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz schauen, der Musikunterricht wird immer weniger. Wenn er wenig ist, fällt er dazu auch noch aus. Aber anderes Thema. Die Eltern, Großeltern, Paten gehen immer weniger mit ihren Kindern in solche Veranstaltungen. Ebenso ist es mit Lehrern. Also wie bekommt man eigentlich diesen Funken, den wir überbringen wollen, zu den jungen Menschen?
Radio 3 Kinderkonzert.
Was wir machen, wir gehen mit zwei mobilen Vorstellungen in alle Schulen und Kulturzentren des gesamten Landes Salzburgs, weil wir sagen, wir möchten zu den Kindern und Jugendlichen hingehen und zwar mit unterschiedlichen Stoffen, die für die Altersgruppen angemessen sind und sie dort treffen, wo ihre Lebenswelten sind. Und das gibt ganz interessante Momente. Also ich kann Ihnen sagen, ich gehe da selbst mit Begeisterung oftmals hin, um mir anzuschauen, wie die Reaktionen sind. Und wir hatten ein Stück für Kinder, also für Jugendliche ab 12 Jahren. Und die haben, glaube ich, zum Großteil in ihrem Leben noch niemand mit Opernstimme singen hören. Also die kamen auf die Bühne, begannen zu singen. Was glauben Sie, was passiert ist? Das war das Erste. Und das Zweite waren die Handys, die rausgingen, wo man sich das abfotografiert hat und es an die Kollegen schickte mit, schau mal. Und jede 10 Minuten wurde es stiller. Und in der Pause wurde schon sehr interessant diskutiert und am Ende wurde applaudiert und auf den Stühlen gestanden. Und das ist, was wir schaffen müssen. Und wir sollten Kinder und Jugendliche nicht ernst nehmen, sondern wir sollten sie fordern, wir sollten sie überraschen, wir sollen sie einladen. Wir haben das Erlebnis nicht. Wir geben ungefähr 6.000 bis zu 90% ermäßigte Jugendkarten. Die sind immer weg. Und ich glaube, dass man es schaffen muss, die Schwellenängste zu überwinden. Wir haben ein Patenprogramm gegründet, wo wir loyale Festspielbesucher darum bitten, eine Karte ganz normal zu kaufen. Junge Menschen, die noch nie bei den Festspielen waren, können eine für 20 Euro erwerben. Die werden gematcht und gehen gemeinsam in die Festspiele. Und das Tolle ist, dass sie daraus plötzlich ein Erlebnis kreieren, wo Menschen sich austauschen von unterschiedlichen Generationen, wie man klassische Musik, Konzerte, Opern und Theater erlebt. Und die kommen wieder. Das ist unser Erlebnis. Die kommen wieder und wieder und wieder. Und das ist der Funke, den wir erzeugen müssen, weil Kultur erzeugt Resilienz. Und das brauchen wir in diesen Zeiten. Wir brauchen Humanismus, den wir weitergeben an junge Menschen. Wir brauchen das Verständnis. Wir diskutieren doch die großen Themen der Menschheit auf unseren Bühnen. Und nur so können wir Jugendliche dazu bringen, dass sie lernen, wie sie kritisch denken, wie sie Dinge hinterfragen. Doch nur mit Kultur.
Dem kann man nur zustimmen. Genauso funktioniert das Museum für Naturkunde. Wir haben 800.000 Besuchende. Und was meinen Sie, wer bei uns den Eintritt bezahlt? Junge Erwachsene ohne Kinder. Von denen haben wir nämlich 60% unserer Besuchenden, 500.000. Das heißt, sie können zu uns kommen und wir sind immer voll. Das können Sie nicht von allen Kultureinrichtungen behaupten. Und das liegt daran, dass wir für die Menschen relevant sind. Und das bedeutet, dass wir an uns selber gearbeitet haben, wie wir für andere relevant sind und nicht, wie wir uns selbst überzeugen. Das kann nämlich auch passieren in den Bereichen. Und wir müssen in diesen Zeiten, wo sich jetzt die Umfelder so stark verändern, überlegen, welche Aufgaben eigentlich Kultureinrichtungen in der Zukunft wahrnehmen müssen. Und ich komme jetzt aus der Wissenschaft. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir Orte des öffentlichen Dialogs, des öffentlichen gemeinsamen Denkens werden. Und dafür müssen wir uns selber meiner Ansicht nach ziemlich stark verändern. Wenn man auf diese Reise geht, dann bekommt man den Zuspruch der jungen Erwachsenen, dann bekommt man den Zuspruch von Sponsoring und dann bekommt man vielleicht auch mehr Steuergelder. Alles andere, Status quo bewahren und versuchen so zu sein, wie man bisher immer war, glaube ich, funktioniert nicht mehr.
Wir sind in einem Wandlungsverfahren, in einem Wandlungsprozess. Frau Ackermann, Sie wollten sich melden dazu. Ich denke, das ist auch der Prozess, den Sie in der Stiftung schaffen müssen, oder?
Genau, also was ein Kommentar noch von meiner Erfahrung ist, dass mir ist total wichtig, dass wir auch mit Kindern und Jugendlichen eben auf Augenhöhe arbeiten und dass wir herausfinden, was eigentlich da für neue und andere Interessen aus den nachkommenden Generationen auftauchen. Das ist ganz schön schwierig. Also was ganz eindeutig ist, dass Taktilität eine viel größere Rolle spielt als früher. Das ist vielleicht sogar auch ein Gegenimpuls zur Digitalität. Interessant finde ich, dass in sozialen Medien ein ganz großer Hype um ganz alte Kunst gerade entsteht. Also bei den ganz Jungen, die ganz alte Kunst, das ist für uns toll, weil wir natürlich mit Archäologie und solchen Dingen auch schon arbeiten können. Und überhaupt natürlich die Frage, wie gehen wir mit KI und diesen Themen dann um für diese Generationen. Also ich würde sagen, kreativ und kritisch. Also da gibt es ja auch viele Künstlerinnen und Künstler, die in dem Bereich ganz, ganz wichtig sind. Und was mir immer ein Anliegen war, dass wir Kinder und Jugendliche aus den Zwangsverbänden von Familie und Schulklassen herauslösen. Denn sie können sich ja erstmal nicht aussuchen. Und dass es uns gelingt, dass sie einzeln anzusprechen und dass sie von sich aus die Möglichkeit haben, ganz normal ins Museum zu kommen. Da muss man wirklich ganz eigene Atmosphären schaffen. Also in Dresden ist es gelungen mit dem Format der Kinderbiennale, die wir auch mitnehmen wollen nach Berlin. Die wird es ab 27 dann in Berlin geben. Da gibt es auch viele Mitstreiterinnen, Rebecca Raue und andere, die da auch mitmachen werden. Aber auch andere Formate, die mit Werkstätten zu tun haben und auch mit dem Taktilität und dem Haptischen und überhaupt wieder das Handwerk und solche Dinge auch in den Vordergrund zu stellen.
Ein Thema liegt hier, glaube ich, gerade so ein bisschen in der Luft, in Bezug jedenfalls auf das Thema Sponsoring, das ist das Thema Personal. Soweit ich weiß, sind bei den Salzburger Festspielen 3000 Vollzeitstellen, ist das richtig?
Sie sprechen auf die Wertschöpfung an.
Bevor wir dazu kommen, ganz kurz. Es geht meiner Meinung nach um Personal. Beziehungspflege mit Sponsoren heißt, es muss Menschen geben, die das machen. Sie brauchen eine Abteilung von, 5 bis 10 Personen, die sich darum kümmert. Ja, Thema Wertschöpfung kommen wir gleich.
Also daher kommen die 3000, aber das können wir dann gleich lösen. Okay. Aber nein, bei uns ist also das Sponsoring-Team wesentlich kleiner.
Kleiner,
aber ich glaube, ja, kleiner, also sind bei uns 3. Ja. Und es ist aber eine sehr individualistische Arbeit. Ich möchte vielleicht 2 Beispiele geben, wie wir Sponsoring verstehen. Wenn Sie sagen Zugang für alle, wir haben einen tollen Sponsor, der uns ermöglicht, dass auf dem Kapitelplatz, das sind zu Fuß 50 Meter weg von den Festspielhäusern, die Siemens-Festspielnächte stattfinden, die mittlerweile 1 Million Menschen es ermöglicht haben, kostenfrei Open Air, die Vorstellung der Salzburger Festspiele aktuell gestreamt oder aus der Vergangenheit zu sehen und zu hören. Jetzt könnte man glauben, naja, super, da sagen die, da gehen wir dahin und hören es umsonst und wir zahlen keine Karte. Nein, also unsere Ergebnisse haben wir herausgefunden, dass es Leute gibt, die schauen den Jedermann von vor 3 Jahren erst an und gehen dann direkt hinterher in die jetzige Jedermann-Vorstellung, um das miteinander zu vergleichen. Und wir haben Menschen, die gehen am Morgen zu den Übertragungen der Kinderoper, um die Kinder zu begeistern und dann hinterher mit ihnen zum Beispiel ins Schauspiel oder in die aktuelle Kinderoper zu gehen. Genauso gibt es einen Hauptsponsor, der gesagt hat, was ich mache, ist, ich möchte unseren Mitarbeitern etwas Tolles tun und wir holen die Kinderoper als Gastspiel zu uns und laden unsere Mitarbeiter ein, dass die Salzburger Festspiele vor Ort live erleben können bei sich. Und das sind Dinge, die finde ich, die extrem nachhaltig sind in der Art und Weise, wie man Menschen begeistern kann und wie man etwas tun kann, das weit über das hinausgeht, was einfach so klassisch, Entschuldigung, am Anfang genannt wurde, ja, da gibt man halt Geld und dann klebt man irgendwo einen Namen hin.
Klebt einen Namen ins Programmheft oder wird einmal im Jahr zu einer Gala eingeladen und darf dann da der Künstlerin mal die Hand schütteln. Das ist es nicht. Das funktioniert so nicht. Aber nochmal zurück zu dem Punkt. Dafür braucht es Personal, dafür braucht es Menschen, die sich darum kümmern. Herr Vogel, wenn es geht, kurz, wie viel sind es bei Ihnen?
0,2.
Aha.
Und ich mache auch noch ein bisschen mit.
Okay. Frau Ackermann, bei Ihnen bislang?
1, 2 und natürlich machen wir alle auch mit auf den Führungsebenen.
Ja. Sind Sie der Meinung, das reicht? Keine Abteilung für, okay. Herr Schessel, bei Ihnen?
Absolut nicht, weil wir eben überhaupt gar kein Sponsoring anstreben.
Okay.
Ich finde es einfach so wichtig, dass wir uns über das Publikum finanzieren. Und deswegen würde ich ganz gerne nochmal auch einbringen, wie wir junge Leute reinbringen können, sind, glaube ich, auch junge Künstler. Was wir sehr, sehr gezielt machen, ist, dass wir viele junge Künstler, wir reden also über Spitzenförderung, in unsere Konzerte einladen, im Sinne von, also auf die Bühne, nicht das Konzert. Und da merken wir, dass junge Menschen viel besser connecten können. Weil natürlich diese Schwelle einfach da ist. Klassik ist für viele Menschen einfach was Ernstes und da sitzt ein älterer Herr auf der Bühne und spielt irgendein Stück. Aber dass es eben auch, wie es Martin Grubinger gemacht hat oder wie es ein Hayato Sumino macht, dass da einfach ganz viel Lebendiges entsteht, das finde ich eben auch wahnsinnig wichtig. Und diese Erlebnisse, von denen Sie gesprochen haben, auch, Sie haben von den Zwangsverbänden, glaube ich, gesprochen. Ich finde die trotzdem wichtig, die Zwangsverbände. Weil erstmal glaube ich, ich hoffe, dass die meisten die Familie nicht als solchen Verband empfinden, aber er ist natürlich nicht gewählt. Und dass in den Familien, also die Funktion, die früher Hausmusik hatte, sagen, die haben wir noch nicht ersetzt. Die müsste man aber auf irgendeine Art und Weise ersetzen und muss den Eltern dabei helfen. Und wenn wir die dann reinbekommen in die Konzerte, durch diese Zwangsverbände, sage ich, und auf der anderen Seite nicht mehr die Schwelle da ist zu einem älteren Herrn auf dem Podium, dann glaube ich, dass wir das auch wieder schaffen. Und dann haben wir auch das Finanzierungsproblem zumindest abgemildert. Weil es gibt keinen Grund, dass wir ein großes Berliner Orchester mit Meta und Bruckners Siebter oder sonst was und großen Stars davor für 18 Euro hören. Oder ich habe jetzt in München das Problem, es gibt ein Abonnement für Menschen unter 30, die ja teilweise schon seit 5 Jahren arbeiten. Und da kostet das Abonnement für 10 Konzerte 88 Euro. Und da hören die gleichen Künstler wie uns, bei uns. Und dieses Ticket ist in der ersten Kategorie. Und ich muss sagen, das ist zu viel des Guten. Wir müssen mit den Geldern pfleglich umgehen. Und ich glaube, in dem Fall sind sie nicht pfleglich eingesetzt. Ich würde wahnsinnig gern einen Teil von diesem Geld in die frühere Kindheit verschieben, sozusagen einfach eine andere Allokation zu wählen. Denn diese Leute kommen von selber. Das ist ein Selbststart. Und das andere ist immer nur, das ist ein stotternder Motor.
Ich würde gerne nochmal zurück zu der Ausgangsfrage, um die wir uns bewegen eigentlich, von der wir vielleicht auch ein bisschen abgekommen sind. Thema Kulturförderung und wie kann Sponsoring, wie kann privates Mäzenatentum, wie kann auch ein Förderverein dabei helfen, in Zukunft vielleicht nicht mehr so üppig zur Verfügung stehende Steuergelder in der Kulturförderung nicht vollständig zu ersetzen, aber vielleicht das Fehlen abzumildern. Darum geht es ja eigentlich. Wie kann das funktionieren? Also wie können Kulturinstitutionen noch bessere, noch intensivere Kontakte haben zu den Menschen, die vielleicht auch hier im Publikum sitzen, die Lust haben, ihre Zeit zu investieren oder ihr Privatvermögen zu investieren, um der Kultur besser zu helfen? Wie kriegen wir das hin? Das ist doch der Punkt, auf den wir eigentlich in dieser Diskussion auch zulaufen müssen irgendwann. Sponsoren wollen was Bestimmtes haben, das sollen sie auch bekommen. Was können die Kulturinstitutionen ihnen bieten und wo müssen Kulturinstitutionen dann vielleicht auch eine Grenze ziehen und sagen, eine Einmischung zum Beispiel in das Programm, in die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, in die Auswahl einer Oper, einer Musiktheaterinszenierung oder eines Sprechtheaters, da habt ihr nicht mitzureden. Ja, also wie können wir das erreichen, an diesem Punkt noch sehr viel stärker zu kommen, als es in Deutschland, zumindest in Berlin, das ist jetzt meine Perspektive, als es bislang in Berlin gelingt. Es gibt zwar Beispiele von gelungenem Sponsoring in Berlin, Staatsoper mit BMW. Ja, ohne BMW würde es das Fest auf dem Staatsoper für alle auf dem Bebelplatz nicht geben. Berliner Philharmoniker mit der Deutschen Bank, habe ich glaube ich vorhin schon gesagt. Also das sind ja funktionierende Beispiele. Wie können wir das intensivieren, wie können wir das besser machen? Das ist die Frage nochmal an alle. Wer möchte anfangen? Frau Ackermann.
Also zum einen das Gefühl von Dringlichkeit erzeugen. Und da, was ich vorhin sagte, dass man den Menschen das Gefühl gibt, die helfen alle mit, diese Resilienz zu erhöhen, die wir brauchen für die Zukunft, also uns zukunftsfähig zu machen. Auch uns helfen, dass wir sehr innovativ sind in Bereichen, die man oft im Kulturbereich gar nicht erwartet. Ja, sind ja oft in technischen oder digitalen Bereichen oft hinten dran. Also uns zu helfen, dass wir wirklich zukunftsfähig werden und uns in Fragen zu stellen. Dann würde ich sagen, auch Glamour, Glanz und Glamour ist total wichtig in unserem Bereich. Und das können wir auch bieten. Also wir haben Chanel nicht, als Sponsor im Hamburger Bahnhof. Und
im Sommer tolle Ausstellung, ja.
Genau, und das dient dem Inhalt aber und den jungen Künstlerinnen in dem Fall. Und gleichzeitig erzeugt es aber auch Glamour und Stolz und man ist Teil davon. Das gehört durchaus auch dazu. Und das können wir ruhig noch mehr inszenieren. Wir haben in Berlin, ist eine Modestadt, ist eine Filmstadt, noch mehr sich vernetzen, zusammentun. Ich finde auch, gerade wenn man an Berlin geht, wir schöpfen vielleicht noch zu wenig aus, das, was wir als Fachbegriff Outreach nennen. Das kann sich auf den ländlichen Raum beziehen, kann sich in Berlin aber auch auf die Bezirke beziehen. Dass wir noch ganz toll die komische Oper mit ihrem Dolmusch, die durch die Stadt fährt. Ja, da könnten wir noch viel mehr tun, um Menschen zu binden. Und auch so ein Gemeinschaftsgefühl.
Das Literaturhaus, das gerade unterwegs ist in der ganzen Stadt, zwar erzwungenermaßen, aber das als Vorteil nutzen kann, sich überall zu präsentieren. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ja, und auch, was ich auch vermisse, muss ich sagen, dass die Diskurse, ich finde es gerade relativ zahm in Deutschland, also wir haben schon auch eine Aufgabe als Kulturinstitutionen, wichtige Diskurse wieder anzustoßen, die auch streitbar zu sein, müssen nicht einmal alle einer Meinung sein, ist auch ein wichtiger Demokratiefaktor. Und das fände ich zum Beispiel toll, wenn man viel mehr bedingungslose Unterstützerinnen hätte, die ein Vertrauen in die Institutionen haben und uns auch in solchen Diskursen folgen, ohne dass gleich alles in der Harmonie sich ergeben muss.
Christina Hammer?
Ja, also zunächst kann ich Ihnen nur zustimmen und es ist bei uns oberstes Gebot, also dass kein Sponsor, kein Mäzen die Freiheit der Kunst antastet. Also Programm, Künstlerauswahl ist komplett beim Intendanten. Keinerlei Einfluss durch irgendwelche Sponsoren oder Mäzene. Aber ich glaube, das Wichtige ist auch, dass man eine klare DNA, eine klare Vision und eine Mission hat, für die Leute sich begeistern lassen. Und wenn man Menschen fragt, warum sie zu den Salzburger Festspielen kommen, dann ist es natürlich eine Destination, die auch damit zusammenhängt mit der Schönheit der Barockstadt und mit den wunderbaren Bergen drumherum und den Seen. Aber sie wissen auch, dass die Salzburger Festspiele dafür stehen, dass sie die Stars der Zukunft kreieren, dass sie diese entdecken und dass eben auf den Bühnen die gesellschaftspolitische Realität diskutiert wird und dass es nicht etwas ist, was völlig verstaubt ist, sondern dass ganz im Gegenteil dort junge Menschen zusammentreffen mit ganz etablierten Künstlern und das geben, was unsere Gründerväter uns vorgegeben haben. Das Beste vom Besten muss auf der Bühne stehen, gleich welcher Religion, welcher Identität oder Nationalität. Und das haben die schon vor 105 Jahren vorgegeben.
Was für ein Anspruch. Herr Vogel, knüpft es ungefähr an das, was Sie vorhin vielleicht gemeint haben mit Profilschärfung der jeweiligen einzelnen Institutionen, dass Sie sich darüber bewusst sein müssen, wer Sie sind, wofür Sie stehen und womit Sie sozusagen an den Markt gehen, in Anführungszeichen gesetzt?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man seine Mission, seine Werte, seine Ethik als Organisation versteht und auch in einem ständigen Dialog mit der Gesellschaft die Institution weiterentwickelt und damit auch demokratiestärkend und fördernd wirkt und nicht eben halt einfach hinnimmt, dass man ist, wie man ist und dass man alimentiert wird. Meine Kollegen hier werden ja auch mit ihren amerikanischen oder polnischen oder ungarischen Kolleginnen und Kollegen im Dialog sein. Und gerade in Amerika, wo viele Kulturorganisationen über Trustees, die dann große Summen jedes Jahr einzahlen müssen, um überhaupt sozusagen im Club dazuzugehören, da muss man sich dann fragen, wo kommt das Geld her? Und über dieses Geld wird auch Druck auf Organisationen ausgeübt. Darüber wird nicht geredet, aber das wird das passiert, und zwar knallhart. Und das wird auch hier in Deutschland, wenn wir uns für solche Sachen öffnen würden, wird das nicht anders. Gleichzeitig sehen wir auch, dass in Gemeinden in Deutschland, wo Kulturstiftung über Gemeinden abgewickelt wird, auch mit einmal bestimmte Beschriftungen in Museen geändert werden und so weiter und so fort. Also als Kulturorganisation, als naturwissenschaftliche Organisation, die man, wenn man öffentlich ist, entstehen diese Drücke. Das müssen wir aushalten. Da müssen wir aber, wie Marion schon gesagt hat, resilienter auch werden. Da müssen wir an uns selber arbeiten. Den Topf, auf dem wir schöpfen können, erweitern, ist gut, ist richtig, aber muss in einer 360-Grad-Sicht passieren. Sonst kann das in jeder Richtung daneben gehen.
Herr Schessel, was können wir von Ihnen lernen?
Also beim Thema Sponsoring bin ich natürlich draußen. Allein schon deshalb, weil wir den großen Nachteil haben, dass wir ja keine Institution in dem Sinne sind. Also Menschen geben gerne Gelder zum Beispiel an ein Haus. Also sie wollen etwas lokal verbinden. Das können wir nicht bieten. Aber was wir eben vielleicht beitragen können, ist der sorgsame Umgang mit Mitteln und wie wir die intelligent einsetzen, weil wir halt davon mindestens 100% einspielen müssen. Und ich erlebe in unserem Bereich doch immer wieder, dass wir in Konkurrenz treten eben mit Institutionen, die die Subvention oder durch die Subvention auch Druck auf uns ausüben. Also zum Beispiel über Gagen. Da werden oft Gagen bezahlt, die können wir so nicht bezahlen. Oder auch die Institution ist so namhaft, dass sie doch immer ein gewisses Prä hat. Also das sind Sachen, ich denke, mit dem Geld des Steuerzahlers muss man auch so umgehen, dass man damit nicht einen ganzen Kulturbereich, den es eben nebendran eben auch noch gibt, den privaten, sag mal, an die Wand drängt. Und das ist das, was wir manchmal erleben. Okay.
Vielen Dank fürs Kurzfassen jetzt ganz am Ende. Vielen Dank aber grundsätzlich für die Bereitschaft herzukommen, zu sprechen zu diesem Thema, das ja durchaus schwierig zu erklären ist und das viel, viel größeres Publikum verdient, als wir es heute Abend dankenswerterweise aber hier im Saal zusammenbekommen haben. Vielen Dank an VBKI für die Einladung, für die Themensetzung, für die Gästeliste. Tausend Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie gerne wieder. Es gibt auch andere schöne Veranstaltungen hier. Dankeschön.